Du Mensch und deine Natur. Ja, das ist der Titel von der Predigt heute Morgen. Und wir wollen schauen, wie wir als Menschen mit der Natur so umgehen sollen. Und als erster Punkt kann man hier genau das sagen, was wir eigentlich schon gemacht haben. Gott für seine Natur zu loben. Denn er ist der Schöpfer, er hat die Natur so schön gemacht. So wunderschön, und dafür können wir ihm auf jeden Fall danken und ihn loben. Und deswegen ist es so schön, dass wir gemeinsam auch Lieder singen, dass wir gemeinsam Gott anbeten und ihm danken für seine Schöpfung. Denn es ist eine gute Schöpfung, wie Gott in 1. Mose 1 immer wieder betont. Nachdem er eins geschaffen hat, sagt er, es ist gut so. Und es ist was, über das man sich freuen kann. In Hiob 38, 4 bis 7, da kann man Folgendes lesen. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als sie Morgensterne miteinander jubelten? Und alle Söhne Gottes jauchzten. Es war also eine regelrechte Party, als die Erde gegründet wurde, sodass die Morgensterne jubelten und die Söhne Gottes jauchzten. Eine richtige Party, die wegen der Erde passiert ist. Und so ist es schön, wenn wir uns an der Natur freuen und Gott danken, dass er sie so gut gemacht hat. Aber wie ist es jetzt gerade mit der Schöpfung, mit der Natur? Wenn Gott und der Himmel auf die Erde schauen, auf die eigentlich ja so perfekte Natur, würde man dann immer noch sagen, sie ist gut? Würden sie dann immer noch sich so sehr über die Natur freuen, wie sie es hier in dem Hiob-Text gemacht haben? Zum Beispiel, wenn man auf abgerodete Wälder schaut, in denen Tiere ihren Lebensraum verlieren. Oder auch beim Thema Plastikverschmutzung, wenn Plastik die Ozeane und Landschaften verschmutzt und so Meerestiere oder auch andere Lebewesen bedroht. Klingt irgendwie nicht so wirklich nach einer so guten Natur. Nach einer Natur, die ausgenutzt, ja vielleicht sogar ausgebeutet wird und sich eigentlich zum Schlechten hin verändert. Wie sollen wir Menschen jetzt also gut mit der Natur umgehen, damit Gott auf seine Schöpfung schaut und sagen kann, hey ja, sie ist gut, so wie sie jetzt gerade ist. Und dafür müssen wir erst einmal schauen, was die Natur, was die Schöpfung denn so eigentlich ist. Und dafür schauen wir uns ein kleines Video an, das den Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 mit, wie ich finde, wirklich gewaltigen Bildern der Natur wiedergibt.
Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste. Und es geschah so. Und Gott nannte die Feste Himmel. Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe, und fruchtbare Bäume auf Erden, die ein jeder nach seiner Art Früchte tragen, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der dritte Tag. Und Gott sprach, Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere. Dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde, und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da ward aus Abend und Morgen der vierte Tag. Und Gott sprach: Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier, und Vögel sollen fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Und Gott schuf große Walfische und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art. Und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Da war das Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen hatte. So sind Himmel und Erde geworden, zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte.
Wenn ich da die Bilder anschaue oder diese kleinen Videoclips, dann kann ich da nur staunen. So schön hat Gott die Schöpfung gemacht. So schön. Und er hält inne nach jedem Tag, nach allem, was er getan hat, schaut sich seine Schöpfung an und kommt dann zu dem Entschluss: Genau so ist gut. Genau so ist gut. Und Gott hat die Welt gut geschaffen. Gott hat die Natur gut geschaffen. Und was zeigt uns das? Die ganze Schöpfung, die ganze Natur, sie ist gut. Und da können wir weiter in die Bibel schauen und zum Beispiel auf 1. Mose 9, Vers 14 und 15 springen. Denn da heißt es: Nachdem Gott eine Flut auf die Welt geschickt hat und dann alles Wasser diese Welt bedeckt hat und dann das Wasser wieder weg war, verspricht er den Menschen, aber auch den Tieren und der ganzen Schöpfung Folgendes: Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Ein Versprechen, das Gott uns Menschen macht, aber auch ein Versprechen, das Gott den Tieren und der ganzen Schöpfung, der ganzen Natur macht. Er wird nie mehr alle Lebewesen vernichten. Denn ihm ist seine Schöpfung so wichtig. Er findet sie gut und er kümmert sich um sie. Wir können auch in Psalm 104 reinschauen, wo es dann heißt, 104, Vers 27 bis 30. Sie alle warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Du gibst ihnen, sie sammeln ein. Du tust deine Hand auf, sie werden gesättigt mit Gutem. Du verbirgst dein Angesicht, sie erschrecken. Du nimmst ihren Lebensatem weg, sie vergehen und werden wieder zu Staub. Du sendest deinen Lebenshauch aus, sie werden geschaffen. Du erneuerst die Flächen des Ackers. Gott kümmert sich um seine Schöpfung, um seine Natur. Und es ist so schön, es ist so gut, dass er sich darum kümmert. Aber wir springen zurück in der Bibel, zurück zu 1. Mose 1. Denn die Schaffung von uns Menschen müssen wir uns etwas genauer anschauen. Denn ja, die Menschen sind am selben Tag wie die Landtiere geschaffen. Das bedeutet, Mensch und Menschen sind Teil von der Schöpfung. Wir als Menschen stehen nicht irgendwie über der Schöpfung. Wir sind eben auch nur Geschöpfe. Aber Menschen sind die Krone der Schöpfung. Menschen sind anders als Tiere. Das haben wir schon in Psalm 8 vorhin miteinander gebetet. Aber man kann auch ganz am Anfang erkennen, dass Menschen einen anderen Auftrag haben wie die Tiere. Zum Beispiel bei den Tieren, wenn man in 1. Mose 1, Vers 22 reinschaut, dann steht da, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Wenn man jetzt aber auf den Auftrag für die Menschen schaut, dann steht in Vers 28, und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Soweit nichts Neues, es gilt auch für die Tiere. Aber dann sagt er, und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Sehr ähnlich zu dem, was wir in Psalm 8 vorhin gebetet haben. Und hier stechen zwei Worte deutlich heraus. Zum einen sollten wir Menschen die Erde untertan machen. Und zweitens über sie herrschen. Bedeutet das dann nicht, dass alles, was wir machen, richtig ist? Dass wir die Erde benutzen können, ja, so wie wir eigentlich wollen? Bedeutet es dann auch, dass uns der Umwelt- und Klimaschutz eigentlich egal sein kann, weil wir über die Natur herrschen, egal wie und egal was? Um die Frage beantworten zu können, müssen wir schauen, was das Wort für Herrschen im Hebräischen wirklich bedeutet. Und das Wort an dieser Stelle ist Radar und bedeutet mehr als nur ein übles Herrschen und Ausbeuten. Denn es kommt eigentlich von dem Wortstamm Niedertrampeln. Ich gebe zu, das klingt jetzt zunächst auch mal nicht so wirklich gut, aber wenn man es genauer anschaut, dann merkt man, was damit gemeint ist. Denn das Wort wird für das Niedertrampeln von Gras, wenn eine Schafherde auf einer Weide ist, benutzt. Und das ist eigentlich nicht unbedingt was Schlechtes. Natürlich wird das Gras dann runtergetreten, niedergetrampelt eben, aber es hilft dem Gras auch, fest an die Erde gedrückt zu werden. Zum Beispiel, und das habe ich, hat Joy gesagt, im Advent schon mal gebracht, das Beispiel macht nichts. Zum Beispiel, wenn man an der Nordsee auf einem Deich herumläuft, dann sind da ja auch oft sehr viele Schafe drauf. Und es hat einen Grund, denn es hat den Grund, dass Schafe ein optimales Verhältnis von Körpergewicht zu Klauengröße haben. Und mit den kleinen, starken Hufen und dem richtigen Körperdruck verfestigen sie die Grasnarbe auf den Deichen, wie eine Trippelwalze. So habe ich es jetzt im Internet gelesen. Und die Schäfer nennen das dann den goldenen Tritt. Der goldene Tritt, ja, was wichtig ist für die Deiche, weil sie sich so quasi um das Gras kümmern. Und ohne die Schafe auf den Deichen würden die Deiche nicht so gut vor den Fluten schützen. Und dann stand da noch, dass eine Maschine diese Fähigkeit eigentlich nicht ersetzen kann. Aber zurück zu unserem Auftrag gegenüber der Natur. Wir sollten uns also um die Natur kümmern. Wenn wir jetzt in den zweiten Schöpfungsbericht schauen, dann sehen wir den Auftrag von 1. Mose 1, Vers 28 etwas genauer und erweiterter. Denn in 1. Mose 2, Vers 15, da heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Bebauen und bewahren. Ja, das ist die Erklärung von diesem hebräischen Wort Radar. Bebauen und bewahren. Das ist Gottes Auftrag für uns, wie wir mit der Natur umgehen sollen. Das bedeutet dann, dass wir sie behüten, dass wir achtsam auf sie sind, dass wir sie pflegen, dass wir vielleicht auch ihre Ressourcen benutzen, auf jeden Fall. Aber es bedeutet auch, dass wir sie nicht ausbeuten, dass wir sie nicht zerstören, dass wir sie nicht ausnutzen. Wir als Menschen sind also Verwalter von Gottes guter Schöpfung. Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Nutzen oder ausnutzen? Denn laut einem jüdischen Theologen kann man das Wort Shamar, das bewahren, mit bewahren übersetzt wurde, auch so erklären. Denn er schreibt, Shamar ist zwar auch die pflegliche Behandlung und Bewahrung vor Schäden, aber in erster Linie soll dieses Wort den Garten als fremdes Eigentum bezeichnen. Die Natur, sie gehört Gott. Denn er ist der Schöpfer und er stellt sie uns zur Verfügung, damit wir gut mit ihr umgehen. Dass das aber wirklich Gottes Anliegen ist, kann man immer wieder in der Bibel sehen. Da gehen wir jetzt kurz ein paar Bibelstellen durch, zum Beispiel 3. Mose 25, 1-7. Denn da wird von einer Sabbatruhe für die Natur gesprochen. Und ich lese vor. Und der Herr redete auf dem Berg Sinai zu Mose, redet zu den Söhnen Israels und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, dann soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. 6 Jahre sollst du dein Feld besehen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einsammeln. Aber im 7. Jahr soll ein ganz feierlicher Sabbat für das Land sein. Ein Sabbat dem Herrn. Dein Feld sollst du nicht besehen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht einernten und die Traube deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht abschneiden. Ein Jahr der Sabbatfeier soll es für das Land sein. Ein ganz anderes Verständnis zur Natur. Keine Ausbeutung, kein Ausnutzen, sondern mit der Natur unterwegs sein. Ja, auch mal eine Pause gönnen, wenn es dran ist. Das klingt wirklich spannend. Eben sich um die Natur kümmern und sie nicht einfach nur benutzen oder vielleicht sogar ausnutzen, ausbeuten. Genauso kann man dann auch auf andere Gesetze von Gott schauen. Zum Beispiel in 5. Mose 20, Vers 19 bis 20. Da ist es. Denn da steht, wenn du eine Stadt viele Tage belagerst, um gegen sie zu kämpfen und sie einzunehmen, sollst du ihre Bäume nicht vernichten, indem du die Axt gegen sie schwingst. Denn du kannst von ihnen essen, du sollst sie nicht abhauen. Ist etwa der Baum des Feldes ein Mensch, dass er von dir mitbelagert werden sollte? Nur die Bäume, von denen du weißt, dass sie Bäume sind, von denen man nicht isst, die darfst du vernichten und umhauen. Und du kannst Belagerungsgerät davon bauen, gegen die Stadt, die Krieg mit dir führt, bis sie gefallen ist. Es ist also eine Schutzvorschrift für Nutzpflanzen. Und da können wir weitergehen, 2 Kapitel weiter, wo es um den Umgang mit wilden Vögeln geht. Denn da heißt es in Kapitel 22, Vers 6, wenn ich zufällig ein Vogelnest vor dir auf dem Weg finde, auf irgendeinem Baum oder auf der Erde, mit Jungen oder mit Eiern, und die Mutter sitzt auf den Jungen oder auf den Eiern, dann darfst du die Mutter auf den Jungen nicht nehmen. Oder noch ein drittes Beispiel aus 5. Mose 25, Vers 4. Denn da heißt es, du sollst den Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Es sind kleine Anweisungen der Bibel, die Gott dem Menschen macht. Aber Anweisungen, die zeigen, geh verantwortlich mit der Natur um. Nutze sie nicht aus, beute sie nicht aus. Ja, auch wenn es vielleicht mehr Ertrag gibt, aber kümmere dich um sie. Denn was machen Menschen leider so oft? Sie versuchen, so zu sein wie Gott. Sie versuchen, selber in die Natur einzugreifen. Und Stefan Kichle, ein katholischer Theologe, sagte dazu einmal, dann lese ich es vor. Sein zu wollen wie Gott, der alles berechnet und beherrscht, ja alles weiß und kann und wirkt, ist die Ursünde der Menschheit. Also sein zu wollen wie Gott, das ist die Ursünde. Harte Worte, die er benutzt, aber irgendwie steht etwas Wahres dran. Denn wenn wir auf den ersten Sündenfall schauen, dann können wir in 1. Mose 3, Vers 4 bis 5 Folgendes lesen. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. So zu sein wie Gott. Ja, das ist die Ursünde. Die Schlange, sie hat es hier versprochen. Und was hat Eva getan? Sie hat die verbotene Frucht gegessen. Sie hat das Angebot angenommen, so zu sein wie Gott. Ja, Gott hat dem Menschen seine Schöpfung anvertraut und hat sie ihm gegeben, damit wir sie bewahren und behüten. Es war sehr viel Freiheit von Gott dabei, die Menschen leider so oft ausnutzen, um ihre eigene Macht zu demonstrieren. Ja, vielleicht auch, um Geld draus zu erwirtschaften, so wie es Achim gesagt hat. Aber vor allem auch, um vielleicht auch so zu sein wie Gott. Ein paar Beispiele, wo Menschen genau das versucht haben, wo Menschen die Natur eingegriffen haben, sie aber nur Probleme mit der Natur hatten. Da kann man zum Beispiel Kaninchen in Australien nennen. Kaninchen wurden 1859 nach Australien eingeführt, um für Jagd und für Fleisch zu sorgen. Ohne natürliche Feinde vermehrten sich die Kaninchen aber extrem und zerstörten dabei die Vegetation, was zu Bodenerosion und dem Verlust von Lebensraum für einheimische Tiere führte. Anderes Beispiel, der Aralsee in Zentralasien. Denn der Aralsee wurde durch Umleitung von Flüssen für die Bewässerung von Baumwollfeldern fast vollständig ausgetrocknet. Und das hat dann dazu geführt, dass man ökologische Katastrophen hatte. Einschließlich der Zerstörung der Fischbestände und auch giftigen Staubstürmen aus den zurückgelassenen Salzablagerungen. Der Mensch, er ist ein Problem für die Natur. Aber die Natur, sie hat noch ein zweites Problem neben dem Menschen. Und dieses Problem wird in Römer 8, Vers 19 bis 22 beschrieben. Denn da heißt es, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Etwas komplizierter Text, das gebe ich zu. Paulus will damit sagen, die Schöpfung seufzt, weil sie auch gefallen ist. Weil sie auch eine gefallene Schöpfung ist. Weil sie auch nicht perfekt ist. Und dazu kann man auch einfach mal in die Welt der Tiere schauen. Zum Beispiel, wie sie sich gegenseitig zum Teil jagen und auffressen. Und wenn man jetzt wieder zu 1. Mose 1, Vers 30 geht, dann steht da, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Alles grüne Kraut. Das war für die Tiere. Gras und Kraut zu essen und nicht sich selber zu jagen und dann sich selber auch zu essen. Die Natur, sie ist eben auch eine gefallene Natur, eine schlechte Natur geworden. Dazu nochmal ein Zitat von einem evangelischen Theologen, der schreibt, dass die Natur ihres ursprünglichen Schöpfungsauftrags, nämlich für die Menschen da zu sein, entfremdet wurde, weil Gott sie dazu verurteilt hat, den durch Adam Ungehorsam unter die Herrschaft von Sünde und Tod geratenen Menschen das Leben schwer zu machen. Es klingt jetzt irgendwie nicht so toll. Aber da kommt jetzt eben das, was Paulus im Römertext gleichzeitig auch aussagen will. Denn selbst die Natur hat Hoffnung nach einem Ende und Hoffnung auf einen Neuanfang. Und wann wird dieser Neuanfang sein? Wenn Gott seine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird, dann bekommt auch die Schöpfung, die Natur, eine Erlösung. Wie das dann aussehen kann, beschreibt Jesaja in Kapitel 11, ab Vers 6. Denn da heißt es: Und der Wolf wird beim Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bärin werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seiner Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Ein gutes Miteinander. Ohne Angst. Ohne gegenseitiges Essen. Einfach ein gutes Hand und Hand zwischen allen Akteuren der Natur, zwischen allen Akteuren der Schöpfung, zwischen allen Geschöpfen, ja, und auch zwischen Tieren und Menschen. Diese Hoffnung können wir bei allem haben, wenn wir auf die Welt schauen, dass Gott es eines Tages besser machen wird. Wie können wir aber jetzt schon gut mit der Natur umgehen? Wie schaffen wir es, dass wir auf eine gute Art und Weise über die Natur und Gottes Schöpfung herrschen? Da sollten wir auf jeden Fall dran denken, dass das Kümmern um die Erde und das gute Bemühen um die Natur und das auf sie Acht haben ein richtiger Akt der Nächstenliebe ist. Zum einen unseren Mitmenschen, dass nicht irgendwelche umweltbedingte Katastrophen passieren, zum anderen aber auch Nächstenliebe mit unseren Mitgeschöpfen, mit den Tieren. Voller Liebe für andere sein und sie so zu unterstützen. Ja, das will ich machen und ich hoffe, dass ihr das auch wollt. Aber um ehrlich zu sein, wenn ich da auf mich schaue, dann wirkt es bei mir nicht so wirklich richtig gut immer wieder. Bevor ich die Predigt geschrieben habe, habe ich meinen ökologischen Fußabdruck berechnet. Dabei ist rausgekommen, ich brauche 2,62 Planeten. Das heißt, wenn alle Erdenbürger meinen Fußabdruck hätten, dann bräuchten wir so viele Planeten, um das aufrechtzuerhalten. Ein Wert, der finde ich schon irgendwie recht hoch wirkt. Ein Wert, an dem ich aber auch arbeiten will. Ein Wert, wo ich aber auch wirklich etwas machen kann. Das ist auch das Schöne. Und ich hoffe, dass wir alle versuchen, etwas auf unsere Natur zu achten. Nicht, weil wir irgendwelchen grünen Ideologien oder sowas hinterherrennen. Oder weil wir denken, dass wir die Erde retten müssen, weil sie sonst untergeht. Sondern weil wir gut mit der uns von Gott anvertrauten Schöpfung umgehen sollen. Und das kann man dann ganz unterschiedlich aussehen. Bei dem einen vielleicht Energie zu sparen, Geräte und Lichter auszuschalten, wenn man aus dem Haus geht. Bei dem anderen vielleicht Wasser zu sparen und daher vielleicht kürzer zu duschen oder das Wasser beim Zähneputzen oder Händewaschen auch mal zu stoppen. Oder vielleicht bei jemand anderem auch auf die Mülltrennung und die Verwendung von alten Gegenständen auf eine neue und kreative Art und Weise zu achten. Oder vielleicht sagt sich auch jemand, mit dem Fahrrad in Langenau rumzufahren ist besser, als für Kurzstrecken immer wieder das Auto zu benutzen. Und dann vielleicht auch Mitfahrgelegenheiten für die Arbeit zu nutzen. Oder vielleicht beim Essen darauf zu achten, nicht so viel Fleisch und vielleicht auch besonders regionales Gemüse zu essen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man für Gottes Natur sorgen kann. Und das Thema Umweltschutz, es ist etwas, was ja vielleicht auch einiges von uns verlangt. Denn am liebsten würde man ja einfach das machen, was man will, was einem Spaß macht. Man will sich nicht einschränken lassen. Aber wir haben eine Verantwortung für die Erde, für die Schöpfung von Gott, für die Natur. Die hat Gott uns gegeben. Und auch wenn wir in Deutschland ja auf einige Dinge angewiesen sind, die man nicht so leicht ändern kann, und deswegen ist hier bei diesen 4,2 was auch immer Hektar, 0,9 schon mal direkt einfach von meinem Standort, weil ich in Deutschland lebe. Ja, das kann man nicht ändern. Aber wir können uns bemühen, Kleinigkeiten zu verändern in unserem Alltag und so mitzuhelfen, dann die Natur auch zu bewahren und zu schützen. Und deswegen will ich euch mit einer kleinen Hausaufgabe heimschicken. Und ich hoffe, dass ihr die auch wirklich macht. Ihr könnt auf der Internetseite fußabdruck.de mal euren Fußabdruck, euren ökologischen Fußabdruck mal durchrechnen. Macht es mal, mal schauen, was dann rauskommt. Bei dem einen vielleicht mehr als bei mir, bei dem anderen weniger. Könnt mir es ja dann sagen, wäre interessant. Aber da gibt es dann auch ein paar Tipps, wie wir an manchen Punkten einfach vielleicht eine Kleinigkeit verändern können, um dann so auch wirklich für Gottes gute Natur zu sorgen und sie zu bewahren und sie zu beschützen. Denn das ist der Auftrag von Gott für uns, für seine Natur. Amen. Und ich würde noch gern mit uns beten. Vater, hab du Dank, dass du uns so eine wunderschöne Natur geschenkt hast. Dass wir rausgehen können, dass wir staunen können über alles, was du gemacht hast. Und ja, wir Menschen sind oder gehen nicht gut mit der Natur um. Oft beuten wir sie aus und schauen gar nicht drauf, wie wir gut mit ihr umgehen können, wie wir sie bewahren können. Und ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen von uns, dass du uns zeigst, welche Kleinigkeiten wir vielleicht auch im Alltag ändern können, um so dann einen kleinen Teil mit dazu beizutragen, dass wir uns um deine Natur sorgen, dass wir auf sie achten, dass wir uns um sie kümmern. Herr, schenke uns da ein gutes Bewusstsein, wo das gut und wichtig ist, aber wo wir vielleicht auch einfach unseren Weg gehen können. Amen. Und dann singen wir miteinander noch ein Lied.